Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotzdem Frieda nicht da ist heute. Er hat ja angekündigt, nicht hier zu sein am 6. Juni. Es gibt also diese beiden gerade genannten Vorträge über, ja, ich habe meinen jetzt keinen Titel gegeben und ich habe da auch Gedanken aufgewärmt, die ich mich eigentlich eher nicht direkt umtreiben. Also ich werde anknüpfen an den Begriff der Egalibertät von Balibar und einen Gerechtigkeitsbegriff im gesellschaftlichen Zusammenhang. Ja, also es ist so, also was vielleicht, also ein Teil der Tradition des radikalen Idealismus oder so bezeichnen könnte. Ich werde in dem Zusammenhang auch ein paar Leute zitieren, die da eher selten auftauchen vielleicht, aber die auch in diesem Rahmen radikaler Philosophie doch Platz haben und einige Anarchisten mit ins Spiel bringen. Mühsam ist schon genannt worden am Anfang der Vorlesung, der taucht auch kurz auf. Ich sage kurz was dazu, wer ich eigentlich bin vielleicht. Also was ich gerade mache oder was so das Hauptprojekt ist, ist ein Dissertationsprojekt über die Spinoza-Rezeption Gustav Landauers. Und wer das Buch hier Radikale Philosophie kennt, der hat vielleicht bemerkt, dass Frieda Landauer durchaus bekannt ist und auch einen Wohlwollen aufgenommen hat, aber dann da sich Fragen ergeben haben in Bezug auf das, was man Strategie nennt, und das wäre vielleicht, könnte man das auch nochmal nachfragen an dieser Stelle, aber diesen ganzen Komplex werde ich eher ausklammern und eher auf ein idealistisches Gebiet begeben. So. Und ich habe mich so 2007 in dem Dreh, habe ich mich von der Philosophie HU in Friedas Seminare und Vorlesungen geflüchtet, vielleicht kann man sagen, weil ich da so ich dann im Laufe der Zeit immer weniger Anschluss da auch hatte. Wer Landauer nicht kennt, ich habe hier so ein Flyerchen mitgebracht, das lege ich mal hin. Das ist jetzt kein philosophisches Projekt, sondern das wäre dann im Bereich dessen, was man vielleicht politische Initiativen nennt. Für die es interessiert, du kannst auch rumgehen gerne. Eine Initiative zum 100. Todestag, der jetzt in 2 Jahren ansteht. Okay, kurz zur Sache. Jan Rolleczek ist mein Name, ja. Ich schließe an und ich an diesem Begriff der Egalibertät, ich habe versucht, der Vorlesung ein bisschen zu folgen und also ich werde was sagen in diesem Zusammenhang, außerdem ein paar Bemerkungen zur radikalen Philosophie, zu ihrer Radikalität, warum ist die radikale Philosophie radikal? Einerseits ist es, glaube ich, ein starker Begriff von intellektueller Redlichkeit, der dann zu bestimmten Konsequenzen kommt auf verschiedenen Gebieten, die mit Befreiung zu tun haben. Andererseits denke ich aber auch, dass sie radikal ist, insofern, Sie wissen es, radikal sein, die Wurzel, die Dinge an der Wurzel packen, dass sie in diesem Sinne radikal ist und die Wurzel der gegebenen Gesellschaft ist nichts unter oder hinter ihr gelegenes, sondern diese Gesellschaft selbst. Insofern hat sie es also mit dem zu tun, was sich dort abspielt. Und das ist das dann später. Dann werde ich was dazu sagen, inwiefern sie nicht lediglich Platzhalter ist, eventuell, sondern auch Teil von Kämpfen um Befreiung und dazu, inwiefern sie nicht lediglich kritisch ist, eventuell, sondern man es legitimerweise auch von ihr erwarten kann, dass sie es nicht einfach anderen und zwar später vorbehält, Aussagen darüber zu treffen, positive Aussagen darüber zu treffen, wie eine Gesellschaft eingerichtet sein müsste, die diesen Ansprüchen radikaler Philosophie, die gerecht werden müsste. Denn radikale Philosophie findet ja ihre Einsätze oder geht aus von Praxen, Praktiken, die sozusagen vor der Philosophie liegen und hat außerphilosophische Ziele. Insofern würde ich sagen, ist sie immer schon außer sich selbst oder über sich selbst hinaus und was eine Spannung ist, die sich, glaube ich, nicht auflösen lässt und die aber nicht bedeutet, dass Philosophie als Philosophie damit aufgegeben würde. Aber zunächst zum Begriff der Egalibertä, der ein Gerechtigkeitsbegriff ist. Balibert hat ihn zum 200. Todestag, zum 200. Jahrestag der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1889 eingeführt, diesen Neologismus. Und im Zusammenhang einer Besprechung eben dieser Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und es bezeichnet ganz einfach oder knapp gesagt die gleiche Freiheit, aber auch die freie Gleichheit, also die Identifikation noch knapper von Gleichheit und Freiheit. Also den Umstand, dass sich der Freiheit nicht widersprechen lässt, ohne zugleich die Gleichheit zu negieren und umgekehrt der Gleichheit nicht widersprochen werden kann, ohne die Freiheit zu negieren. Ah, wir haben Besuch. Also die gleiche Freiheit und die freie Gleichheit im Gesamtzusammenhang, das ist jetzt die Schwierigkeit, also es ist ein relativ abstrakter Begriff. Und was bedeutet das aber im Gesamtzusammenhang der wirklich bestehenden Verbindungen, also unter den Bedingungen einer vorursprünglichen Gesellschaftlichkeit, die durch die Fraternität natürlich auch mitbezeichnet ist. Sie erinnern sich vielleicht an die Sloterdijk-Debatte, also es gab eine Sloterdijk-Debatte 2009, wo ein Artikel, ich glaube in Cicero oder so, von Peter Sloterdijk eine Intervention von Axel Honneth provoziert hat. Und das hat sich relativ lange, ging es immer hin und her, und man meinte sich entscheiden zu müssen, so steht jetzt ist die Freiheit wichtiger oder ist die Gleichheit wichtiger? Und es ging immer so ein bisschen hin und her, bis dann diese Diskussion irgendwie wie Buridans Esel zwischen zwei Heuhaufen irgendwann verreckt ist. Und das Höchste, worauf man sich noch einigen konnte, war die Gesetzesgleichheit. Also oder der alte Fritz, da wurde dann zitiert, dass halt die Gesetzesgleichheit die Grundlage wäre, auf der jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Und damit ist die Gleichfreiheit ist die Gleichfreiheit natürlich im Kern ihrer Identifikation von Freiheit und Gleichheit, denn die Gleichheit ist eben keine Gesetzesgleichheit, sondern frei in dem Sinne, dass sie, dass es da um eine, also es geht meiner Ansicht nach um eine singuläre Konstellation singulärer Wesenheiten und was eine Selbstgesetzgebung nicht ausschließt, aber das hat gewissermaßen eine geringere philosophische Dignität. Also dass die Gesetzesgleichheit verfehlt gerade das, was diese Gleichfreiheit und freie Gleichheit ausmacht. Es lässt sich also mit der Gleichfreiheit ein Equilibrium vorstellen, wenn auch nicht verifizieren oder jemals abschließend erreichen, indem alle einer gegebenen Aufteilung aus freien Stücken zustimmen, was erstmal natürlich ziemlich abstrakt ist und ziemlich idealistisch. Und ich würde Sie bitten, das sozusagen erstmal diese Klammer, das sozusagen so zu akzeptieren. Das ist natürlich auch, das habe ich schon gesagt, nicht wirklich zu verifizieren oder irgendwie jemals einzuholen. Und in diesem Sinne ist Befreiung auch nicht abschließbar. Was heutzutage allerdings eher zu einer Art, ich würde mit ein bisschen mit einem Zwinkern sagen, ontologischem Etatismus, also diesen Mangel mit einem ontologischen Etatismus vielleicht bezeichnen, was heute eher dazu führt, dass man sozusagen den Staat verewigt und mit philosophischen Beinen versieht und mit so einer Aura der Ewigkeit, weil eben diese innere Opazität jeder Gesellschaft oder jedes Gemeinwesens, die Ungleichzeitigkeit von Deliberation, Durchführung, Korrektur und so weiter. Es gibt da verschiedene Figuren der Differenz oder der Konstitution, die dann dazu führen, dass es da eben etwas gibt, was sich nicht eben in dieser Idealität auflösen lässt. Das ist klar und das ist deshalb glaube ich auch, dass ganz gut, also Sie wissen es, bei Spinoza sind die beiden großen Dogmen der natürlichen Religion nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Liebe, was dann da sozusagen als Rest bliebe, dass dem ist dann dadurch zu begegnen. Und deshalb glaube ich auch, dass sich diese ganze Problematik des Gerechtigkeitsbegriffs auch transponieren ließe in eine spinozistische Problematik, wenn man das tun will. Damit haben wir also einen ersten Begriff der idealen Gerechtigkeit auf gesellschaftlicher und auf individueller Ebene. Auf der individuellen Ebene lässt sich in der Tradition des Neuhumanismus, in einer bestimmten Tradition des Neuhumanismus auch von Autonomie sprechen. Und Autonomie ist natürlich total in Verruf, aber ich werde das noch darauf eingehen, in welchem Sinne hier von Autonomie gesprochen werden kann. Es gibt bei Erich Mühsam in dem späten Essay von 1932 Befreiung der Gesellschaft vom Staat eine entsprechende Modifikation des platonischen Gerechtigkeitsbegriffs. In ihr bezieht Mühsam die Tautologie dieses Begriffs, dass jeder das Seinige tue, auf das Ideal der gleichen Freiheit. Er schreibt also, frei ist der Mensch, welcher freiwillig handelt, der alles, was er tut, aus der eigenen Einsicht der Notwendigkeit oder Wünschbarkeit seiner Tat verrichtet. Die Voraussetzung dafür, dass jeder Mensch nur in freiwilliger Entschlossenheit das Seinige tut, ist eine Gesellschaft, die keine Vorrechte durch Macht oder Eigentum kennt. Es gibt keine Freiheit oder ohne Gleichheit, wie es keine Gleichberechtigung ohne Freiheit gibt. Also Gleichberechtigung, da sollte man nicht sofort an Rechtsgleichheit denken. Der Begriff also, dass jeder Mensch nur in freiwilliger Entschlossenheit das Seinige tut, setzt sich aus mindestens drei weiteren Begriffen zusammen. Der Universalität, jeder Mensch, der Autonomie oder Freiwilligkeit des Beschlusses, also aus freiwilliger Entschlossenheit oder auch innerlicher Notwendigkeit, wie es in dem gleichen Text heißt, im selben Text heißt, wie ebenfalls in diesem Text also, oder bestärkt drittens durch die Tautologie der Jeseinigkeit, die zudem die Singularität oder Individualität signifiziert. Ja? Dass jeder Mensch nur in freiwilliger Entschlossenheit das Jeseinige tut. Ja, was ist das Jeseinige? Wenn das sozusagen mir nicht durch äußeren Zwang auferlegt ist, dann ist es eben diese, das wird später in diesem kleinen Vortrag relativ zentral, eine Tautologie des eigenen Willens. Ja. Verstanden rein als moralische Autonomie und Moral der Einzelnen gäbe es kein schwerwiegendes Problem. Da jeder Mensch jederzeit und unter allen möglichen Umständen und Bedingungen in diesem Sinne das Seinige tun kann. Wenn ein Staat die moralische Autonomie nicht realisieren kann, so kann er sie ebenso wenig verhindern. Sie bleibt unberührt vom Staat und von allen Vorrechten durch Macht oder Eigentum. Die oder der Einzelne kann unter allen Umständen tun, was sie oder er der Situation gemäß für richtig hält. So würde sich die moralische Autonomie unter ungünstigen Bedingungen eben in der Veränderung dieser Bedingungen realisieren, eventuell. Die Forderung Mühsams ist aber stärker. Und sein Problem, also diese ganze Problematik Mühsams, die hat einen relativ organizistischen Zug, der ja am Anfang irgendwie in dieser Idealität schon angeklungen ist, aber das lasse ich erstmal außen vor. Dieses Problem Mühsams ist ein anderes, nämlich die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Übereinkunft dessen, was zu tun gemäß jeder einzelnen vernunftgemäß oder ideal wäre mit dem, also die Übereinkunft mit dem, was gesellschaftlich, also politisch, ökonomisch, ganz allgemein erstmal gesprochen, tatsächlich realisiert wird. Also eine universelle Realisation der einfachen Tautologie des einzelnen Willens. Das ist, glaube ich, auch der Kern dieses Begriffs der dieser revolutionären Tradition der Gleichfreiheit. Das Problem entsteht als ein politisch-ökonomisches aus der gesellschaftlichen Existenz der Einzelnen, die von ihrer bloß natürlichen Existenz zwar verschieden ist, doch zugleich Teil von ihr. Es entsteht mithin aus ihrer gesellschaftlichen Existenz, die in ihrer natürlichen Existenz statt hat. Die individuelle Autonomie ist nur gesellschaftlich zu realisieren, also niemand ist irgendwie isoliert. Ja, es muss durch diese gesellschaftlichen Verbindungen hindurch, muss die Autonomie, das ist keine solipsistische Angelegenheit, realisiert werden. In einem Radiovortrag 1930 mit dem Titel Die Freiheit als gesellschaftliches Prinzip kündigt sich dieses Programm, das bei Mühsam ein deutlich organizistisches Gepräge hat, in ähnlicher Weise an. Also er schreibt dort oder spricht, Freiheit als Freiwilligkeit jeder Leistung im Zusammenklang der Gesellschaft erfasst, ist nur vorstellbar, wo Gleichheit im Sinne von Gleichberechtigung gilt. Unter diesen Umständen wäre dann von einer vollkommenen gegenseitigen Durchdringung, sagt er weiterhin, von Individuum und Gesellschaft auszugehen. Und Zitat, Persönlichkeit und Gesellschaft können nur als vollkommene Einheit begriffen werden, aber niemals in Gegensatz geraten. Denn, und so geht dieses Zitat weiter, denn jeder Mensch würde sich nicht nur als Glied der gesellschaftlichen Kette, als Rädchen im Riesenapparat des gesellschaftlichen Geschehens, sondern durchaus als identisch mit der Gesamtheit, die für ihn genauso lebendige Wirklichkeit ist wie sein eigenes körperliches und seelisches Sein. Also das ist sozusagen das Individuum, das ist nicht irgendwie etwas Abgeschlossenes in der Gesellschaft, sondern es ist sozusagen identisch mit der Gesamtheit der Reproduktionsformen, der ineinander greifenden Reproduktionsformen dieser Gesellschaft, mit der es in Kontakt oder in der es sich reproduziert. Ja, also das ist Und diese Metapher natürlich des Rädchens im Riesenapparat und so weiter, das kennen wir von Herder bis zum ersten Systemprogramm, Schiller, Marx und so weiter, das hat eine lange Geschichte, also es ist ein sehr romantisches und sehr organizistisches Programm. Vordergründig zumindest erstmal. Mühsam zeigt sich hier ganz explizit von der fragmentgebliebenen Ethik Peter Kropotkins beeinflusst, die 1922 aus dem Nachlass herausgegeben wurde. Auch hier ist die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte in beiden Fassungen von 89 und 93 in Sachen Gerechtigkeit der zentrale Bezugspunkt. Und in einer Besprechung Proudhons kommt Kropotkin zu dem Schluss: Die wahre Gerechtigkeit besteht in der harmonischen Vereinigung der Gemeinschaftsinteressen mit den Einzelinteressen. Was wir hier bestätigt finden, ist die Tautologie des eigenen Willens in ihrer Universalität. Es ist nicht möglich für niemanden, anders zu wollen, als man eben gerade will, und anders zu denken, als man gerade denkt. Also die Möglichkeit der Veränderung besteht, weil wir eben immer konstitutiv schon immer außer uns sind, nicht mit uns identisch in irgendeiner unmittelbaren Weise. Dieser Perspektivismus ist universell. Ist gerade Inhalt der Gleichheit. Und hier glaube ich, dass deshalb ist der Satz der Gleichfreiheit, von dem Balibar sagt, dass er den Status einer Gewissheit hat, das heißt, dass seine Wahrheit nicht bezweifelt werden kann, das sagt Balibar so wörtlich, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Identifikation von Gleichheit und Freiheit unzweifelhaft, das ist im Argument Sonderband 221, gibt es das, aber das gab, glaube ich, auch so ein Buch, wo solche Aufsätze in der versammelt worden sind hier vor ein paar Jahren, Egal Liberté. Es ist nicht möglich, der Gleichheit zu der Freiheit zu widersprechen, ohne auch die Gleichheit zu negieren und umgekehrt. Und ich glaube, das stimmt. Aber auch jeder Perspektivismus und jedes gesellschaftliche Kontingenzbewusstsein führen geradewegs zur Gleichfreiheit zurück. In Bezug auf die Gleichheit scheint mir ein skeptisches Bewusstsein deshalb unmöglich zu sein, weil auch ein reflektierter Perspektivismus sich ohne Umschweife wieder mit einem radikalen, differenziellen Egalitarismus identifiziert. Die Universalität des singulären Seins, des Perspektivismus und so weiter, das ist eine Intuition, die ich da habe ich noch gar nicht offiziell studiert, da habe ich schwarz studiert in einem Semester und das war so ein Foucault-Seminar und da dachte ich, naja, das ist doch, wenn man das universalisiert, diesen Perspektivismus in gewisser Weise, dann ist man ja eigentlich wieder im gleichen Spiel. Ja? Die Universalität des singulären Seins, des Perspektivismus und so weiter lässt uns die Ebene der Gleichfreiheit keinesfalls verlassen. Die Unmöglichkeit der Entscheidung führt die Entscheidung nicht herauf, ohne zuvor diese Ebene durchschritten zu haben. In Bezug auf die Gleichheit selbst aber gibt es keine Entscheidung, sondern nur darüber, wie ihr zu begegnen oder zu entsprechen ist. Also auch die Abwehr sozusagen und der Versuch, sich zu widerlegen, ist immer schon eine Reaktion. Das hat Frieda auch schon deutlich gemacht in dieser Vorlesung, dass er das ähnlich sieht, denke ich, auf diese ursprüngliche, vorursprüngliche Gleichheit. Was auch bedeutet, dass es keine Entscheidung gibt, ohne dass der reflektierte Perspektivismus sich zuvor auf die offene Diskussion geöffnet hätte. Und nachher will ich was dazu sagen, unter welchen 5 bis 6 Punkten ich denke, dass man hier von einer offenen Diskussion sprechen kann. Könnte mich jemand daran erinnern, wenn ich nur noch 10 Minuten habe, dann würde ich dazu vorspringen, oder zu so ein paar Fragen, wenn das ist jetzt ist vielleicht eher eine implizite Auseinandersetzung jetzt mit dem, was radikale Philosophie heute meint. Ich glaube, das ist durchaus Konsequenz und dass es außer dieser Konsequenz des Denkens nur seine Trägheit gibt. Also die Verdunklung der Vernunft, meinetwegen auch mit Mitteln des Denkens, die Gewalttat, Erpressung, Drohung, Dezision und auch immer wieder der hilflose Versuch, die Ungleichheit zu erklären. Das alles ist ja geradezu unser Alltag. Und es ist nur die eine oder andere Reaktion auf eine vorursprüngliche Gleichheit. Ich denke also, dass sich gut dafür argumentieren lässt, dass gerade die Unbegründbarkeit jeder Ordnung, noch bevor sie eine Entscheidung verlangt, also noch vor jeder Entscheidung, einen differenziellen Egalitarismus aller Ansprüche notwendig impliziert. Und dass erst auf dieser Grundlage, die zugleich die Orientierung auf einen Egalitarismus des Heterogenen freigibt und sozusagen sich öffnet auf offene Diskussion, auf die ich dann komme, wirklich entschieden werden kann. Also das erst auf dieser Grundlage kann wirklich entschieden werden. Wie dieser Egalitarismus womöglich zu realisieren sei, was alle möglichen konkreten Fragen aufwirft und vielfältige Einschränkungen bedeutet. Die Delegitimierung allgemeingültiger Ansprüche führt direkt zurück in diesen differenziellen Egalitarismus, also zurück zur Vernunftforderung der Gerechtigkeit. Was das noch impliziert, das ist bitter. Eventuell, wenn ich es schaffe. Also es gibt einen weniger idealen Weg, ich habe es gesagt, also das ist jetzt natürlich in gewissen Begriffen könnte man sagen, man bewegt sich im Bereich der Ideologie mit dem Gerechtigkeitsbegriff, und man könnte aber auch das Transponieren in eine andere, also das vernünftig einholbar in eine andere Problematik, die dann über ein individuelles Freiheitsstreben, die auch eng zusammenhängt mit dieser Tautologie des Willens und der gemeinsamen Machtsteigerung, über Stabilitätserwägungen und die Konzepte des Individuums in der spinozistischen Tradition verlaufen würde, Freundschaft und so weiter. Und was dann auch meiner Ansicht nach zu einer Art staatenlosem Kosmopolitismus denn es führen würde, denn man könnte nicht irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, dass man dieses Gegeneinander jetzt hier fortsetzt. Sozusagen, dann würde man weiterhin in Angst leben man würde sozusagen an der Auflösung all dieser Antagonismen arbeiten, indem man den anderen, also sich sozusagen dagegen antagonistisch verhält. Aber das ist nicht so mein Thema. Die Gleichheit bestätigt sich auch darin, dass es in einem präzisen Sinn gar nicht möglich ist, gegen sich selber zu wollen, zu denken, zu handeln. Weil man aber konstitutiv außer sich ist, bezieht sich dieses Wollen auf schlechthin alles, durch das man ist, was man ist. Weil man konstitutiv außer sich ist, ist es möglich, anders zu werden, oder ist vielmehr dieses Sein selbst ein Werden, dieses das Zeichen der Gleichheit. Nicht nur, dass das eigene Handeln mit dem Wollen und Denken sich trifft, dies ist nahezu bedeutungslos, denn ich kann unter allen Umständen eben der Situation gemäß das tun, was ich für richtig halte. Und hier, das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass ich nicht nur in der vorplatonischen Tradition, sondern auch eben in den sozusagen den Diskursen oder den philosophischen Rechtfertigungen von Herrschaft immer wieder Momente herausbrechen lassen und die sie immer wieder sich gegen sich selbst wenden müssen, wenden lassen, dass immer, dass sozusagen diese Vernünftigkeit sozusagen von der Gleichheitsforderung, der Gerechtigkeitsforderung, die muss natürlich immer wieder rekuperiert werden und auch in das, dafür jetzt dieses Beispiel, sondern dass schlechthin alles, was auf der Erde geschieht, dem Wunsch der eigenen Seele entspricht. Dies sei es, lässt auch Platon den Athener sagen, worin wir uns gleichen, in diesem Wunsch, dass der Wunsch mit dem Weltgeschehen sich treffe, dass alle Dinge, aber wenigstens die menschlichen, wie auf Wunsch und Befehl des eigenen Herzens geschehen. Das ist in den Gesetzen 3, Stephanus 687. Auch noch der Herrschaftswille und das Kommando über andere sind also nur relativ ängstliche, dumme und unbeholfene Ausdrücke dieses nämlichen Willens zur Freiheit. Also wenn ich sozusagen, das ist auch der Wille, das ist dieses gleiche Freiheitsstreben, was sich im Herrschaftswillen ausdrückt oder in der Anhäufung, in der endlosen Anhäufung von Kommando über fremde Arbeit. Das ist Kraft. Jetzt gehe ich über an diesem Punkt, also das ist sozusagen dieser ideale Begriff der Gleichfreiheit, der natürlich sehr organizistisch ist, der, das habe ich angedeutet, nicht einholbar ist, offen bleibt, auch in diesem Sinne, dass er nicht abgeschlossen, dass es nicht abgeschlossen werden kann. Und das impliziert jetzt meiner Ansicht nach, dass es nur Befreiung oder Unterwerfung, Unterdrückung gibt. Also ich spreche jetzt, das ist ein bisschen provokant natürlich heutzutage, aber ich glaube, man kann einfach weiterhin diese Begriffe benutzen, und dafür komme ich dann noch, und warum man das machen kann, denke ich, wenn man das vermittelt mit einer ahumanistischen Theorie des Subjekts, oder so sage ich mal flapsig, dann kann man, glaube ich, weiterhin von diesen Begriffen, also der Hervorbringung des eigenen Lebens auch unter durch klein, also das ist sozusagen angeleitet und ist in diesen Begriffen sprechen und durch äußerem Zwang unterliegt. Ich möchte hier aus demselben Text Mühsams, also Befreiung der Gesellschaft vom Staat, einen Gedanken zitieren, der in der revolutionär-idealistischen und dann klassisch-humanistischen Linie tradiert wurde und der sich auch bei Erich Mühsam findet, wenn dieser also schreibt, dass niemand frei sein kann, solange es nicht alle sind. Das, glaube ich, folgt aus dieser gesellschaftlichen Vermittlung der eigenen Autonomie, der eigenen Freiheit. Mühsam kennzeichnet seine Zitate nicht, aber in der verwendeten Literatur führt er Bakunin an, sich seinerseits auf Robespierre bezieht, indem er, also Bakunin, schreibt, Zitat, dass kein Mensch frei ist, wenn nicht alle Menschen um ihn, die auch nur den geringsten direkten oder indirekten Einfluss auf sein Leben ausüben, es auch sind. Diese Wahrheit, weiterhin Bakunin, findet sich auf großartige Weise ausgedrückt in der von Robespierre redigierten Erklärung der Menschenrechte, also die von 1793, die verkündet, dass die Knechtschaft des letzten Menschen die Knechtschaft aller bedeutet. Diese Wahrheit aber führt uns zu einer ersten radikalen Konsequenz. Der Gedanke ist ganz einfach. Ich bin, was ich bin, weil die anderen sind, was sie sind. Niemand ist isoliert, alle hängen voneinander ab. Meine bloße, unbekümmerte Existenz bedeutet unter den gegenwärtigen Bedingungen, das heißt im Netz der gegebenen Bindungen und Abhängigkeiten, der gesellschaftlichen Aufteilung der Plätze und Funktionen, zugleich die Unterwerfung einer Vielzahl von Menschen, der Näherin in Bangladesch, der Kakaosklaven an der Elfenbeinküste, der Fließbandarbeiterin in China, der unregistrierten Arbeiterin im Gemüseanbau in Spanien, der Klimaflüchtlinge in Syrien und anderswo und so weiter. Eine erschöpfende Reihe, die sich ad infinitum fortsetzen ließ, indem man den ganzen Zusammenhang durchläuft. Es nützt auch nichts, sich zu sagen, dass man ja keine Textilien aus Bangladesch und keine Schokolade von der Elfenbeinküste konsumiere und überdies kein Smartphone aus China und kein Flugzeug benutze und so weiter. Das sind alles sehr alltagspraktische Beispiele. Es gibt hier nämlich sofort eine Abhängigkeit zweiten Grades. Wenn ich selber auf die Produkte gewisser Industrien immerhin verzichte, das ist natürlich löblich, so bin ich dennoch von einer Vielzahl von Leuten und Funktionen abhängig, die ihrerseits von diesen Industrien abhängig sind. Also bin auch ich abhängig von diesen Industrien. Selbst wenn ich ihre Produkte unmittelbar vermeide. Niemand ist isoliert. Es gibt keinen Schnitt in diesem ganzen Knäuel von Abhängigkeiten, Produktionsketten und Stoffwechselprozessen. Die Autonomie, die heute einigermaßen in Verruf ist, wurde auch im neuen Humanismus wahrscheinlich nicht anders verstanden. Zitat, jeder ist durch einen anderen da, jeder um eines anderen Willen da. Keiner hat Autonomie. Schreibt ausgerechnet Schiller, Kallias, Februar 93, der doch kurz darauf in den ästhetischen Briefen die Menschheit, das heißt die Menschlichkeit im starken Sinne, gerade mit der Autonomie identifizieren sollte. Und Schiller reagiert hier natürlich auch auf die Ereignisse der Französischen Revolution. Was also Autonomie ist, ist es trotz dieser Gegenseitigkeit. Das heißt vermittelt durch all diese Beziehungen der Abhängigkeit als freiwillige Bindung, eine freie Assoziation und die Aufgabe der Freiheit, so wiederum Schiller, wird mit der zunehmenden Menge des Verbundenen schwieriger und ihre glückliche Auflösung eben darum überraschender. Das Problem Mühsams ist diese glückliche Auflösung. So erklärt sich die Gerechtigkeitsformel der Französischen Revolution, die er zitiert. Niemand kann frei sein, solange es nicht alle sind. Denn Sie wissen, dass die Autonomie, die hier gemeint ist, ist ja keine... Ist also die Autonomie des ästhetischen Zustands, des Mittelzustands, wo zwei unterschiedliche Vermögen, die nicht aufeinander übergreifen können, auf höchste Weise gesteigert sind. Und also es ist eine Autonomie, Rossier hat viel darüber gesprochen in letzter Zeit, die in gewisser Weise die sich nichts vorschreiben lässt, aber auch nichts vorschreibt. Wenn die Freiheit sich als Gleiche nur durch die gesellschaftlichen Verbindungen hindurch realisiert, ist sie unter Bedingungen, die sie nicht universell realisiert ist, nur als Befreiung denkbar. Das ist die zweite radikale Konsequenz, die unmittelbar aus der ersten folgt. Es gibt nur Befreiung oder Unterdrückung. Auf Seiten der Unterdrückung gibt es also zwei Abweichungen von der Freiheit als Autonomie. Zwei grundsätzliche und strikt komplementäre Modi der Unfreiheit. Regiert bzw. unterdrückt werden oder regieren bzw. unterdrücken. Denn die Freiheit ist hier keine Willkürfreiheit, sondern Autonomie, die nicht anderen ihr Handeln vorschreibt, was in diesem Sinne ebenso unfrei wäre, wie der Vorschrift zu unterliegen. Die Freiheit, so verstanden, hat aufgrund der gesellschaftlichen Bindungen und Abhängigkeiten ihre Universalität zur Voraussetzung. Solange nicht alle frei sind, gibt es keine Freiheit im Sinne der Autonomie, sondern nur Befreiung oder Unterdrückung. Zugleich gilt also drittens, dass Befreiung und unter Umständen womöglich selbst der mit ihr verbundene Zwang keine Unterdrückung ist, sondern deren Aufhebung, eine Art Gegenkraft des Ausgleichs. Das ist jetzt natürlich, das könnte man eine ganze Diskussion anknüpfen, so. Also daher rühren aber meiner Ansicht nach eine ganze Reihe von paradoxen Formeln, auf sich selbst gewendeter Formeln der Neutralisierung, also die Ex bei Jacques Roux, die Expropriation der Expropriateure, die Diktatur des Proletariats oder bei Rossier in letzter Zeit, in jüngerer Zeit, die anarchische Herrschaft derer, die nicht herrschen, also diese ganzen paradoxen Formeln der Neutralisierung, die eben diese Gegenkraft der Befreiung signifizieren. Und mühsam, der wird dann in diesem Text auch unterscheiden zwischen dem, also zwischen der etablierten politischen Herrschaft und dem Zwang, der es bedeutet, die Reaktion niederzuwerfen und für einen gewissen Zeitraum niederzuhalten auch. Es gibt, was ich auch gefunden habe, ist, was Kropotkin sagt, in einem weit verbreiteten Text an die jungen Leute, dass unter den Bedingungen, und das glaube ich fällt in dieses gleiche Register, dass unter den Bedingungen gesellschaftlicher Ungerechtigkeit die Unparteilichkeit in ihrer logischen, ihrer eigentlichen Form notwendig zum revolutionären Sozialismus führen würde, aber Neutralität gegenüber dem Unrecht bereits dessen Unterstützung ist. Also wenn ich sozusagen unparteilich mich in einer Situation ungerechter, das ist auch vielleicht auch eine linke Plattitüde, in einer Situation gesellschaftlicher Ungerechtigkeit unparteilich verhalten will, dann muss ich eigentlich Partei für etwas ergreifen, das es nicht gibt, also für den revolutionären Sozialismus und was mich dann praktisch auf die Seite der Erniedrigten stellt. Ja. Das wäre dann die Unparteilichkeit. Ich überspringe mal Sachen, die jetzt so spezifischer weiter irgendwie auf Schiller sich auf Schiller beziehen, der auch übergeht zu einer Ästhetik des Erhabenen, wo viel gerätselt wird, warum das irgendwie, warum er das macht, und dann wird es so mit gesellschaftlichen und das Selbstmissverständnis Schillers, das wird sicher auch dadurch befördert, durch so Geschlechterklischees bei Schiller, die ja irgendwie sehr schwer wegzuleugnen sind, erklärt. Aber er schreibt in einem Brief an von 1800 an Syvern, schreibt er, dass die schreibt er sinngemäß, dass die Freiheit die Schönheit sei für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muss man erhaben zu rühren suchen. Dass da wieder, also sozusagen die ideale Schönheit, wie er das auch nennt, eben dieses Equilibrium schon wäre. Und jetzt muss man sozusagen da, um die Autonomie oder um den ästhetischen Zustand aufrechtzuerhalten, muss man sozusagen diese Gegenkraft der Befreiung aufbringen. Und das ist kein Übergang zu etwas anderem als einem ästhetischen Zustand, sondern das ist sozusagen der aufrechterhaltende ästhetische Zustand durch diese Gegenkraft. Okay, wir haben jetzt dieses relativ, das klingt so ziemlich krass oder so, es gibt nur Befreiung oder es gibt Unterdrückung, und ich glaube, dass man das tatsächlich sagen kann, aber dass es eben, dass man das verknüpfen muss oder vermitteln muss mit einer Theorie des Subjekts, wo ich jetzt nicht, da ist jetzt nicht, also die ist jetzt ahumanistisch, würde ich sagen, das ist jetzt nicht in erster Linie irgendwie der, das menschliche Individuum gemeint, sondern, ja, also ein schöner Text ist natürlich in dieser Tradition, würde ich sagen, Etienne Balibars From Individuality to Trans-Individuality von 97, der glaube ich, sehr gut reinpasst. Und da geht es davon aus, also diese, was ich jetzt hier irgendwie so flapsig erstmal so was nennen würde, wie so eine Theorie des Subjekts, da geht es auch nicht da geht es jetzt auch, oder das hat darin Platz, aber darum geht es mir jetzt nicht, also es ist noch ein bisschen abstrakter vielleicht, Subjektivierungsprozesse, die irgendwie psychische Identifikation und solche Dinge, sondern das ist jetzt noch abstrakter. Und ich glaube aber nicht, dass sich das ausschließt. Da die Einzelnen von vornherein nur relational existieren und in die Welt und diese ganzen Stoffwechselprozesse und Produktionsketten verwoben sind, muss auch eine Theorie des Subjekts der Befreiung von vornherein davon ausgehen. Die Kämpfe um Befreiung finden also nicht einfach da draußen statt, sondern verlaufen durch die Einzelnen hindurch. Es gibt nur Befreiung unter Unterdrückung oder Unterdrückung, und doch gibt es hier keine einfache Art und Weise, ganz einfach eine Seite zu wählen. Ja, also es ist sozusagen nicht nur unter den Bedingungen der Gleichfreiheit sind die einzelnen singuläre Wesenheiten, die an allen möglichen Prozessen beteiligt sind, sondern auch unter den gerade gegebenen Bedingungen der Befreiung und der Werfung. Es gibt hier also keinerlei Reinheit. Was hier also eventuell hilfreich wäre, wäre eine solche Theorie des Objekts, der Bewegungsformen, seiner Reproduktion, ihres Ineinandergreifens, der Anordnung seiner Teile und so weiter, die von dieser Uneinheitlichkeit und diesem konstitutiven Außer-sich-Sein ausgeht. Eine solche komplexe Theorie des Objekts, die theoretisch ahumanistisch wäre, wäre womöglich ein notwendiger Bestandteil einer realistischen Theorie der Transformation. Die Theorie des Subjekts, das der Notwendigkeit seines Revolutionärwerdens folgt, bedeutet dann also, dass es keine einfache Front einer Politik der Befreiung gibt, also keine personalistischen Feinde in erster Instanz einer Politik der Befreiung gibt, dass diese vielmehr, also diese Politik vielmehr als ein insofern und insoweit quer durch die Einzelnen verläuft. Und es liegt nur daran, welche Konstellation von Kräften die Anordnung der Teile dominiert, den Elementen ihren Ort zuweist, die Richtung vorgibt und das Tempo des Schrittes. Diese imaginäre Front wird dann bestimmt durch die Resultante all jener Kräfte, die die Einzelnen durchqueren und in ihnen um Vorherrschaft ringen. Ihr Subjekt ist nicht zunächst ein Ensemble menschlicher Subjekte, sondern ein bestimmtes Ensemble von Praktiken, und nur insofern die Einzelnen tatsächlich ganze Einzelne, also menschliche Individuen sind, zählt die Orientierung auf Befreiung oder Unterwerfung, die jeder Praxis ihre relative Funktion zuweist und über die Gravitationsrichtung eines individuellen Ensembles von Praktiken entscheidet. Dies alles bedeutet mithin, dass es keine Reinheit der Praxis gibt und auch kein einziges Mittel, das schon an und für sich notwendigerweise ein Mittel einer Praxis der Befreiung wäre oder auch nicht. Was an dieser Auffassung verstören mag, ist dann die Flüchtigkeit jedes einen äußerlichen Kriteriums. Es ist ja niemand befugt oder in der Lage, für ein anderes Leben zu entscheiden, wie die revolutionäre Anordnung dieses Lebens sich individualisiert. Die Evidenz, dass die Anordnung nur revolutionär sein kann oder nicht, bleibt dadurch allerdings völlig unversehrt. Jetzt würde ich gerne eigentlich fragen, inwiefern radikale Philosophie radikal ist, und ich glaube, dass solche Überlegungen, die so in so einer Tradition ist, oder einem Teil davon des revolutionären Idealismus stehen vielleicht, oder das eben sozusagen das Zu-Ende-Denken in jedem Bereich, was natürlich an kein Ende kommt, aber so eine bestimmte, also eine gewisse Strenge gegenüber sich selbst und Redlichkeit radikal ist, die dann zu diesen, man kann ja nicht einfach sagen, ja, Befreiung, das ist radikal, das ist irgendwie a priori gut, und kann man sagt irgendwie, ja, warum befreien, warum sich überhaupt einsetzen für andere, was hat das mit mir zu tun, mir geht's gut, ich bin frei, und so, ja, also dann begegnet man solchen Antworten, und deshalb glaube ich schon, dass es nicht a priori mit Befreiung verknüpft ist, sondern dass das sozusagen eine Folge, also sozusagen eine denkerische Notwendigkeit allerdings ist, dass sozusagen das tatsächlich notwendig folgt. Sie ist aber auch radikale Philosophie, insofern sie die Dinge bei der Wurzel packt. Die Wurzel einer gegebenen Gesellschaft ist aber diese Gesellschaft selbst und nichts hinter oder unter ihr Gelegenes. Es handelt sich also um das Gefüge all der Bewegungsformen, Stoffwechselprozesse und Diskurse, in denen eine gegebene Gesellschaft sich reproduziert. Befreiung ist also letztlich nichts anderes als eine umfassende Transformation und eine andere Einrichtung der Gesellschaft, in der die Leute durch Konkurrenz und Delegation voneinander und den Bedingungen der eigenen Existenz getrennt sind, sondern ihre individuelle Freiheit kollektiv organisieren. Ja, also ich glaube, dass tatsächlich, und dass wir tatsächlich heute eigentlich vorrangig in Gesellschaften der Unterwerfung leben, wo wir sozusagen voneinander durch getrennt sind und von den Bedingungen unserer eigenen Existenz in Verhältnissen abhängiger Arbeit, wo übergreifende Dynamiken oder einfach der Chef sagt, was ich mache, und ich sozusagen mich von meinem eigenen Handeln immer schon distanziert habe, und was auch eine unglaubliche Traurigkeit natürlich mit sich bringt, ja, und dass ich sozusagen von meiner eigentlichen Wirksamkeit getrennt bin. Und also das, die Trennung von Politik und Wirtschaft bringt diese Sphären erst in ihrer heute bekannten Gestalt hervor, ja, und in beiden, und die müssen gewisserweise reintegriert werden, um diese, die Politik konstituiert sich sozusagen als Polizei, indem sie sich vom Oikos trennt, ja. Das ist auch dieses schöne Beispiel mit der Haussklavin, das lässt sich, glaube ich, auch in dieser Richtung auslegen. Und dass wir in Gesellschaften der Unterwerfung leben, also im ökonomischen Bereich, aber auch im politischen Bereich, wo natürlich diese, also Delegationsprozesse, wir haben ja keine Zeit, das weiß man, das ist das alte Lied, ja, die Sklaven und die Frauen haben keine Zeit für die Politik, die müssen ja arbeiten, die Arbeiterinnen, die müssen ja arbeiten, die haben ja keine Zeit für die Politik, dass auch im politischen Bereich eben durch diese Prozesse der Delegation und der Abtretung der eigenen Verantwortung und der sozusagen der eigenen, der tatsächlich handlungsfähigen Verantwortung und Wirksamkeit und Gestaltbarkeit des eigenen Lebens, diese Abtretung an andere, an politische Professionelle und so weiter, tatsächlich eine Trennung von den eigenen Bedingungen der eigenen Existenz bedeutet und dass man sagen kann, dass diese Trennung aufgehoben werden müsste, dass tatsächlich die offene Diskussion tatsächlich eine Aussicht hat darauf, etwas an den Verhältnissen zu ändern und nicht einfach irgendwo in einem geschützten Bereich halt irgendwie so als Hobby stattfindet, dass man das sagen kann. Ja. Dass wir also auch, dass auch in diesen beiden Bereichen der Ökonomie, die entpolitisiert ist, dadurch, dass sie von der Wirtschaft, von der Politik getrennt ist, und in der Politik, die von der Wirtschaft getrennt ist, also im großen Stil eigentlich eine Erziehung zur Verantwortungslosigkeit und im großen Stil eine gewisse Verdummung stattfindet, weil wir von unserer tatsächlichen, von unserer eigentlichen, von unseren Kapazitäten getrennt sind und dadurch auch voneinander getrennt sind. Also indem wir natürlich in Verhältnissen der individuellen Rechts, also der individuellen Verträge, also das ist sozusagen immer bezogen auf Staat und Kapital und nicht aufeinander bezogen sind, sondern immer auf eine externe Instanz, die uns gegenübersteht, bezogen sind und auch in Delegationsprozessen diese Verantwortung eben abtreten. Das ist tatsächlich, ist lustig, und ich habe gestern zufällig, irgendwie bin ich an einem Fernseher gestanden und da war dann irgendwie Anne Will und da haben dann irgendwie, man war sich eigentlich einig in groben Zügen darüber, dass die Flüchtlinge halt irgendwie hauptsächlich irgendwie ökonomisch irgendwie was bringen müssen und so weiter. Und das irgendwie, je mehr, so linksliberale, bürgerliche Linksliberale irgendwie von der offenen und von der freien Gesellschaft und so weiter delirieren, desto schwieriger fällt es ihnen eigentlich, es ihnen gar nicht in den Sinn kommt, sozusagen diese Gesellschaft tatsächlich als eine Gesellschaft der Unterwerfung zu kennzeichnen und radikal zu kritisieren. Natürlich gibt es auch bürgerliche Freiheit, also das streite ich nicht ab und so weiter. Ja, also, aber ich höre gleich auf. Desto mehr sind sie sozusagen darauf angewiesen, dann irgendwie in Verachtung irgendwie gegen das Personal irgendwie der AfD oder so, irgendwie diese Dummheiten der Einzelnen zu entbrennen, weil sie sozusagen es nicht merken, dass sozusagen in diesen Verhältnissen der Konkurrenz und der Delegation und der Erziehung zur Verantwortungslosigkeit genau diese Subjekte eben hervorgebracht werden durch unsere sogenannten freien Gesellschaften. Gut, also ich schließe ab mit ganz kurz 5 Punkten, und ich glaube, dass irgendwie dieser Egalitarismus, der, glaube ich, denknotwendig ist, jetzt eben sich öffnet auf eine offene Diskussion, die in mindestens 5-6 Punkten offen ist, nämlich alle können prinzipiell teilnehmen, auch Sie können gleich noch teilnehmen, hoffe ich. Es gibt Ausgang- und Zwischenergebnisse, sind offen, es gibt also keine vorgefassten Ergebnisse, keinen ideologischen Zirkel. Man muss also willens sein, sich in der Diskussion zu verändern und Positionen gegebenenfalls auch unsentimental preiszugeben, oder zumindest auf Weiteres einzuklammern bis zu ihrer weiteren Ausarbeitung und Befestigung. Es gibt eine Unabschließbarkeit, auch in diesem Sinne wäre die Diskussion offen. Drittens, die Diskussion kommt zu keinem Abschluss, denn sie ist a, zeitlich unabschließbar und b, immer auch im Ergebnis unabschließbar. Also es gibt diese Möglichkeit der Vollendung, die besteht nicht. Ja, also was mit verschiedenen Figuren der Differenz, der Historizität, der Kodifizierung und so weiter, Kodifikation und der Irreduzibilität unterschiedlicher Perspektiven und der Unendlichkeit auch von Differenzierung und so weiter zu tun hat. Also es gibt diesen Abschluss nicht. Und viertens spricht man sich möglichst offen aus, ohne Angst vor Autoritäten, Ächtung, Nachteilen und so weiter, die man dann gegebenenfalls auch in Kauf nehmen muss. Also da geht es aber jetzt nicht um, da geht es schon um einen gewissen Mut oder Stolz der Vernunft oder so, aber es geht nicht um Märtyrertum oder Heroismus oder irgendwie ein Opfer, dagegen spricht auch die Schleue tatsächlich und die Prärogative der Durchsetzung des Projekts der Befreiung. Ja, sie muss sich auch institutionell, also dieses Projekt muss sich auch institutionell verankern tatsächlich, und es gibt hier also einen Gegensatz, mit dem man umgehen muss, ja, also zwischen intellektueller Redlichkeit bzw. Radikalität einerseits und der zum Beispiel der Universität als strukturiertem Ort der Elitenreproduktion, an dem man auch natürlich Fuß fassen will. Also es gibt hier wiederum diese Reinheit nicht. Man ist fünftens offen und insofern man wirklich versucht, die Argumente der anderen nachzuvollziehen und aufmerksam zuzuhören, und das ist relativ banal. Und sechstens wäre diese Diskussion halt auch offen, insofern sie wirklich tatsächlich relevant wäre und eine Aussicht hätte darauf, die auf Realisation eher sozusagen zu dessen, was sie da kommt. Und ich glaube nicht, dass man einfach, es geht tatsächlich, denke ich, nicht darum, einfach dann das da nebeneinander disparat stehen zu lassen, worum es da geht, sondern es geht tatsächlich in dieser Diskussion meiner Ansicht nach um eine relative Integration verschiedener Perspektiven. Ja, also es geht dann tatsächlich, ist es auch keine einfache Bündnispolitik, wo verschiedene Fraktionen oder Teilbereichskämpfe äußerlich auf ein strategisches Ziel zeitweilig auf, sozusagen äußerlich verbunden werden, sondern sozusagen, das ist ein strukturiertes, aber also es ist sozusagen schon ein einheitliches, also nicht einheitlich, sondern ein strukturiertes Subjekt, aber was eine relative Einheitlichkeit dann doch hat, weil es sozusagen die Feministinnen, die sind wirklich, denen es wirklich daran gelegen, die abhängige Arbeit anzuschaffen, abzuschaffen, und umgekehrt sind beispielsweise die Arbeiterinnen, die Kämpfenden zumindest, denen es daran, die sind wirklich feministisch. Also es ist nicht so, dass es das einfach einen, man diese strukturellen Spaltungen sozusagen reproduzieren würde in der Produktion, in dieses Subjekt. Ja. Und das eine unglaubliche Proliferation natürlich der Foren und der Auseinandersetzung und der Diskussion nötig macht. Also das ist ein materieller und ein diskursiver Prozess. Und dann würde ich jetzt hier, ich bin vielleicht schon ein bisschen über die Zeit, jetzt mal einen Punkt machen, und Sie hatten das Bedürfnis, was zu sagen.
Aber ich weiß nicht, ich will mich nicht unbedingt vordrängeln. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch andere Herrschaften gibt, die sozusagen gewisse Zweifel an diesem Gesamtkonzept haben. Erst einmal, also ich, ein kleines Vorbekenntnis, ich gehöre auch zu den 68ern, ich bin Oma der roten Fahne hinterhergerannt, und ich habe auch sozusagen protestiert gegen alles, gegen jegliche Form von Unterdrückung, weil ich sie mich auch einmal wusste, Menschenskind, irgendwann kommst du auch in den Arbeitsprozess und dann unterstehst du dem Diktat eines Chefs und um das alles schon sozusagen im Vorfeld abzuschaffen und zu bekämpfen, bin ich also der roten Fahne hinterher. Forget it, kann ich also nur sagen. Alles gewissermaßen abstruses Zeug, nicht wahr? Alles außerhalb der Praxis. Ehe ich mal jetzt zu einem theoretischen Punkt komme, würde ich mal ganz einfach fragen, wie schätzen Sie eigentlich Ihre Chancen ein, in Ihren so ziemlich ausführlichen Auslassungen, die auch, sagen wir mal, richtig Theorie prägnant und Theorie geprägt sind, wie glauben Sie, dass Sie draußen in der Praxis nicht mal irgendwie hineinwirken können im Sinne der Abschaffung von Herrschaft? Das ist erstmal so eine Frage, die ich erstmal ganz allgemein stelle. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, in den universitären Rahmen, ich war, da werden also Kämpfe ausgetragen, ich war, die sich so ein bisschen auch ausmähen, ich war auf höchstem theoretischen Niveau zugegeben, aber die sich so irgendwie ein bisschen ausnehmen, nicht wahr, wie der Sturm im Wasserglas. Es bewegt doch in der Tat in der gesamten, der Globalpolitik überhaupt nichts. Das nochmal erstmal so als eine negative Einschätzung, ohne jemand zu nahe zu treten.
Och, ich, das ist jetzt sehr sympathisch.
Nur jetzt also meine eigentliche theoretische Frage. Also ich habe ja diesen Begriff zum ersten Mal, ich meine, ich kenne weder Balibar noch kenne ich diese ganzen Leute, habe da nie was davon gelesen. Aber immerhin, die Neudefinition von oder die Zusammenziehung von Liberté, Egalité zur Egaliberté, nicht so war das, Egaliberté, die hat mir also nicht so ganz eingeleuchtet. Heißt das, und das hatten Sie ja irgendwann mal angedeutet, dass Liberté est en équilibre avec, was weiß ich, Legalité. Liberté, Egalité, ist das irgendwie identisch, sind die irgendwie zusammen? So habe ich das. So, und da denke ich mir doch, da haben wir doch mal irgendwie ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und zwischen Freiheit und Egalität, Gleichheit. Nicht wahr? Das ist dann ganz klar. Ich meine, wir sehen, wir haben das historische, da brauchen wir gar nicht in die Ontologie reinzugehen, oder sagen wir mal, wir haben doch das historische Beispiel der Französischen Revolution, das haben Sie ja angeführt hier, nicht wahr? Ich meine, machen wir uns da nichts vor. Unter Robespierre, hauptsächlich auch angeleitet von Rousseau mit seinem Contrat social, war ja führend und das Hauptziel die Verwirklichung der Egalität und weniger der Liberté. Die Liberté musste irgendwie zurückstehen, die musste irgendwie sich im Hintergrund halten, weil wichtig war die Abschaffung der Privilegien, ja. Und die Intronisierung der Egalität. Ja. Das hatte natürlich zum, und gerade 1793 hatten sie hier im Wert Robespierre, nicht wahr? Das war also sozusagen Höhepunkt, nicht wahr? Das war der Höhepunkt der Grande Terreur.
Ja, ja.
Machen wir uns da nichts vor. Das heißt, sie hatten eine Form von Egalität gehabt, in dem Sinne, dass die Leute, die also irgendwie mal einen Kopf zu hoch waren oder die Nase zu hoch getragen, nicht wahr, einen Abgaben bekommen, nicht wahr, und alle auf einmal reduziert worden.
Ja. Ich glaube, ich glaube, dass gerade eben diese, also die Gleichheit ist keine Uniformität oder Vereinheitlichung, denn die ist frei. Und die Freiheit ist sozusagen keine Ellbogenfreiheit. Sozusagen, es ist nicht die Freiheit, da sie sozusagen durch die Gleichheit, dass die gleiche Freiheit auch der anderen begrenzt ist, ist sozusagen nicht die Freiheit, wie Bakunin, ich habe ganz viel übersprungen, auch zitiert, also er zitiert ja da irgendwie auch, also die Freiheit, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es nicht zitiert, die Freiheit sozusagen auf dem Rücken und trotz aller, sozusagen auf dem Rücken, auf den Leibern der anderen zu errichten, das eigene Glück auf den Leibern der anderen zu errichten. Sozusagen ist die begrenzt durch die Gleichheit. Aber ich glaube, dass wir diese Punkte vielleicht auch in dem Leninismus-Vortrag, und tatsächlich diese, also sozusagen, ich mache mich natürlich nicht irgendwie von irgendwelchen kurzfristigen Hoffnungen abhängig. Also ich glaube, dass hier das unglaublich gegen die Wand gerät. Das geht ja.
What for?
Naja, also tatsächlich, also ist
selbst, um sich selbst auch
nein,
klar zu werden.
Nein. Also einerseits würde ich antworten, tatsächlich gibt es Arenen, in denen man durchaus was rücken kann, im Kleinen und sich verbinden kann mit anderen und so weiter. Andererseits tatsächlich gibt es auch ein mehr oder weniger. Ja, es wird mehr oder weniger schlimm werden, sagen wir mal. Und das muss man so früh wie möglich und so sehr man kann reingrätschen und dem was entgegensetzen. Und eben so ein Organisierungsprozess, der versucht, verschiedene Fraktionen auch, die progressiven Anteile aller Fraktionen zu integrieren und zu mit antreiben. So. Und ja Gott, also ich mache das auch aus innerer Notwendigkeit, wenn ich so sagen darf, und nicht aus irgendwelchen kurzfristigen Hoffnungen oder so. Also das ist davon mache ich mich nicht abhängig. Also das glaube ich wäre... aber ich möchte jetzt auch tatsächlich... Wir können es auch nachher später oder nächste Sitzung. Entschuldigung, ich habe hier ein bisschen länger gebraucht.
Der Begriff von Freiheit und diese Vermittlung.
Ich bin Detlef Georgia Schulze. Ich bin von der Ausbildung her keine Philosophin. Das ist vielleicht auch dem Beitrag, der jetzt kommt, anzumerken. Ich hatte Politikwissenschaft studiert und dann in Gender Studies promoviert. Da war Frieda mein Zweitgutachter gewesen. Ich werde heute sprechen über Leninismus und Irrtum. Ich habe dazu ein Handout mitgebracht. Das sind zwei Zitate von Frieda und drei Bildchen. Frieda hatte sich in der ersten Vorlesung dieser Reihe unter anderem bezogen gehabt auf Lenins Formel der konkreten Analyse der konkreten Situation. Und er hatte sich auf den Satz bezogen, den Brecht Herrn Keuner in den Mund legte: Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Irrtum vor. Frieda vertrat dazu die These, dass wichtig für den Umgang mit Fehlern sei, nicht, dass die Fehler vermieden werden müssten, sondern wie daran gearbeitet wird. Auch Lenin hatte sich zum Umgang mit Fehlern geäußert, und zwar in dem gleichen Band, in dem auch die bereits zitierte Formel steht. Das Verhalten einer politischen Partei zu ihren Fehlern ist eines der wichtigsten und sichersten Kriterien für den Ernst einer Partei und für die tatsächliche Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber ihrer Klasse und den werktätigen Massen. Einen Fehler offen zugeben, seine Ursachen aufdecken, die Umstände, die ihn hervorgerufen haben, analysieren, die Mittel zur Behebung des Fehlers sorgfältig prüfen, das ist das Merkmal einer ernsthaften Partei. Ich denke, wir können auch dies dahingehend übersetzen, dass das Problem weniger ist, dass Fehler begangen werden, als dass sie nicht analysiert werden, dass sie vertuscht werden. Lenin sagte nicht, das Zeichen einer ernsthaften Partei sei, dass sie keine Fehler begeht, sondern das Ernsthaftigkeitszeichen sei ihr Umgang mit diesen Fehlern. In dieser Weise verstand jedenfalls Louis Althusser, über den Frieda nach Vorlesungsplan zumindest in seiner zweiten Veranstaltung hier referierte, in dieser Weise verstand Althusser zumindest die Haltung von Lenin zu Fehlern und Irrtümern. Althusser erinnerte an Lenin und er hält dies auch insbesondere den Freunden und Freundinnen der popperianischen Falsifizierung entgegen. Er erinnerte daran, dass Lenin dem Irrtum eine herausragende Position im Prozess der Berichtigung des Wissens gab. Die Frage nach dem Umgang mit Fehlern muss äußerst ernsthaft bedacht werden, wenn wir verstehen wollen, was Lenin meinte, als er sagte, es sei schlimmer, die Augen vor einem Fehler zu verschließen, als ihn zu begehen. Das soll der eine Ausgangspunkt meiner folgenden Ausführungen sein. Der zweite Ausgangspunkt greift aus Friedas Eröffnungsvorlesung die Frage auf, in welcher Phase leben wir. Was ist also die konkrete Situation, die nach Lenin konkret zu analysieren ist? Nach Friedas Ausführung befinden wir uns immer noch in der Epoche, wenn auch der mittlerweile krisenhaften neoliberalen Hegemonie. Und Frieda erwähnte, dass er seine radikale Philosophie um das Jahr 2000 noch unter dem Eindruck der Blütezeit der neoliberalen Hegemonie geschrieben hatte. Und er erwähnte außerdem, dass dieser neoliberalen Hegemonie erst die Krise und dann das Ende des Fordismus vorausgegangen sei. Frieda warf die Frage auf, wie diese heutige neoliberale Gesellschaft funktionierte. Aber nicht mit dieser Frage möchte ich mich jetzt beschäftigen, sondern fragen, wann begann eigentlich die Krise des Fordismus? Und ich möchte mich dazu auf den Text von Frieda, der in dem Handout zweimal zitiert ist, beziehen. Er erschien 1999 in einer Zeitschrift, die ein Akronym als Titel führt und dessen Langfassung, also die Langfassung dieses Akronyms, vielleicht noch aus der vorherigen Epoche stammt, denn der ausgeschriebene Name dieser Zeitschrift, der in den ersten Jahren auch noch auf dem Cover groß stand, war Probleme des Klassenkampfes. 96 wanderte dann der Haupttitel auf die zweite Umschlagseite und 92 fiel er dann ganz weg. Frieda stellte in diesem Aufsatz von 1999 die These auf, dass der Neoliberalismus eine Art paradoxe Wunscherfüllung der Wünsche der, eine Art paradoxe Erfüllung der Wünsche der Post-68er sozialen Bewegung sei. Der Prozess der bisherigen Durchsetzung der neoliberalen Gegenreform hat seine Hegemonie nicht in erster Linie mit militärischer oder ökonomischer Gewalt gewonnen, sondern indem er vor allem die Zustimmung einer breiten und lange wachsenden Massenbasis organisierte. Dieser für viele Linke schmerzhafte Prozess lässt sich produktiv unter dem Gesichtspunkt der paradoxen Wunscherfüllung analysieren. Das heißt, einer derartigen Erfüllung gerade der zentralen Wünsche der neuen sozialen und identitären Bewegung der 70er und 80er Jahre, dass sie dadurch zu starken Sprengkräften für eine Spaltung der Bewegung und zu neuen Instrumenten der Herrschaftsstabilisierung umfunktioniert werden konnten. Und Frieda führt das dann in dem Text, das ist in dem zweiten Zitat auf dem Handout dann wörtlich zitiert, an verschiedenen Beispielen auf, sowohl in Bezug auf den Umbau der Arbeitsbeziehungen, des Geschlechterverhältnisses und anderer Beispiele. Frieda betont zugleich, trotz dieser paradoxen Auswirkungen der Wunscherfüllung, dass der Weg zurück ins vermeintliche fordistische Paradies versperrt ist. Dies soll der zweite Ausgangspunkt meiner Ausführungen sein. Und der dritte Ausgangspunkt soll eine Diskussion sein, der ich beiwohnte, als ich das letzte Mal in einem Hörsaal war. Das war im vergangenen Herbst in Frankfurt beim European Platypus Affiliate Kongress, warum diese Gesellschaft sich dem Schnabeltier, dem Platypus, widmet, kann auf deren Homepage platypus1917.org nachgelesen werden. Während dieses Kongresses gab es ein Panel mit dem Titel Socialism, Democracy, Social Democracy. Und nachdem die beiden Sprecherinnen, das erschienen nicht alle angekündigten Referentinnen, mit ihren Vorträgen, die mehr oder minder eine Darstellung des leninistischen Kanons aus trotzkistischer Perspektive war, fragte eine der Publikumsteilnehmerinnen danach, was die beiden Referentinnen zur Frage der neuen Linken zu sagen haben. Die hatten beide nicht viel dazu zu sagen. Der Referent hatte gar nichts konnte gar nichts mit dem Begriff anfangen und die Referentin Ursula Jensen von der internationalen bolschewistischen Tendenz, die von mir durchaus geschätzt wird, fiel dazu nur die britische New Left Review ein, die 1956 nach der Ungarnrevolte gegründet wurde von ausgetretenen KP-Mitgliedern. Ebenfalls aus dem Publikum heraus ergriff dann Thomas Seipert, den Frieda in dem Nachwort zu seinem Band Rückkehr in die Zukunft ausführlicher diskutierte, das Wort und brachte die Revolte von 68 ins Spiel und die Kritik, die die 68er-Bewegung und die späteren neuen sozialen Bewegungen nicht nur, aber auch und vielleicht vor allem am Leninismus formulierten. eine Kritik an einem Klassenreduktionismus und stattdessen oder ergänzend die Betonung der Relevanz des Geschlechterverhältnisses von Gay, Lesbian, Trans and Inter-Issues, des Rassismus und des Kampfes gegen ihn, die Frage der Ökologie und überhaupt die Relevanz des Reproduktionsbereiches, sei es Hausarbeit unter dem Gesichtspunkt von Geschlechterverhältnis oder der Komplex Stadtteilpolitik, Wohnen, Mieten, Hausbesetzung, Verkehr und so weiter. Ein zweiter Kritikpunkt, die Kritik des Etatismus, den sowohl die Sozialdemokratie als auch die stalinistische Strömung des Marxismus kennzeichneten und der Umstand, dass dem Leninismus in keinem der imperialistischen Metropolenländern eine Revolution gelungen ist und dass die offiziellen kommunistischen Parteien oftmals eher ein Bremsklotz am Bein sozialer Bewegung als deren verätertreibender Teil, wie das noch im kommunistischen Manifest angedacht war, waren. Die Antwort von Ursula Jensen auf diesen Einwand war, dass trotz alledem der Leninismus ja aber immerhin die Oktoberrevolution von 1917 vorzuweisen habe und die Post-68er Linke habe keine einzige Revolution vorzuweisen, und dieser Umstand beweise umso mehr, wie schändlich sowohl der Abschied des Stalinismus als auch der, ich sage jetzt mal verkürzt, Spont, die Linken, 68 und danach vom Leninismus sei. Ich mischte mich dann auch noch in die Diskussion ein und machte geltend, dass ja aber schon auffällig sei, dass es zahlreiche sehr kleine Gruppen gibt, die sich auf den wahren Leninismus berufen, und keine einzige dieser zahlreichen Gruppen eine Wiederholung von 1917 hinbekommen hat, außer vielleicht noch 1946 die Befreiung Jugoslawiens durch die kommunistischen Partisanen und 1949 die Revolution in China, aber danach ist halt über 50 Jahre auch von den Tendenzen, die sich in irgendeiner Art und Weise versucht hatten, vom Stalinismus abzusetzen, nichts hinbekommen worden. Und dass ich vorschlagen würde oder denken würde, es seien sowohl ein Schritt zurück als auch ein Schritt nach vorne notwendig. Einerseits ein Schritt zurück hinter die Ausdifferenzierung der verschiedenen Strömungen, also Stalinismus, Trotzkismus, Gramscianismus, Brandlerismus und so weiter, die sich auf das leninische Erbe beziehen, aber auch ein Schritt über den Leninismus hinaus. Denn wenn wir diesen Umstand ernst nehmen, dass es seit den 50er Jahren keine erfolgreiche Revolution von leninistischen Kräften im Sinne der, nicht nur im Sinne dessen, was an antikolonialen Befreiungsbewegungen im Trikont im Sinne von Eigenstaatlichkeit erfolgt hatte, sondern in Fragestellung kapitalistischer Verhältnisse gab, dann müssen wir meines Erachtens davon ausgehen, dass wir es nicht nur mit spezifischen Fehlern spezifischer Gruppen zu tun haben, sondern dass es einen gemeinsamen Mangel all dieser Gruppen gibt, der begründet, warum sich das Modell 1917 so wenig als reproduzierbar erwiesen hat. Entschuldigung, jetzt fehlt mir eine meiner Seiten zwischendurch. Ursula Jensen antwortet dann darauf sinngemäß, dass das alles vielleicht durchaus richtig sei und sie sei durchaus bereit, wenn sie denn Argumente hören würde, etwas Besseres als den Leninismus zu akzeptieren. Nur habe sie bisher und auch von der 68er Linken keine überzeugenderen Vorschläge als den Leninismus gehört. Ich möchte nun meinerseits folgenden Schwenk in der Diskussion vorschlagen und sagen, es geht vielleicht auch weniger um etwas Besseres als den Leninismus, als um einen besseren Leninismus. Und warum sollten Nicht-Leninistinnen, also die nicht-leninistischen Post-68er und 68erinnen, den Leninistinnen die Aufgabe abnehmen, den Leninismus zu verbessern? Was sind also die Fehler, die heutige Leninistinnen an dem bisherigen Leninismus kritisieren sollten, um auf die Eingangsbemerkung von Lenin, woran sich die Ernsthaftigkeit einer politischen Partei zeigt, wieder aufzugreifen. Welche Fehler, welche Irrtümer sollten sich Leninistinnen also eingestehen? Was sollte und was könnte am Leninismus verbessert werden? Ich möchte 3 dieser Irrtümer oder Fehler benennen. Ich werde nicht auf alle eingehen können. Der erste Fehler ist der schon bereits angesprochene Punkt des Klassenreduktionismus. Der zweite Punkt wäre, wenn dafür Zeit wäre, Lenins Imperialismusschrift, die meines Erachtens grundlegend misslungen ist. Und drittens der Flirt Lenins nach der Oktoberrevolution mit dem Taylorismus. Ja, ich werde mich dann im Folgenden vor allem auf den ersten Punkt, also auf den Klassenreduktionismus, konzentrieren. Und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich umgekehrt auch im Gegenzug 3 Punkte noch benennen, wo gerade die Stärken des Leninismus meines Erachtens liegen, warum es überhaupt ein lohnendes Projekt ist oder ein sinnvolles Projekt sein könnte, sich im Jahre 2016 noch mit dem Leninismus, seinen Fehlern und seiner Verbesserung zu beschäftigen. Das wird jetzt aus Zeitgründen auch nicht stattfinden, aber ich werde das dann teilweise in der Darstellung der Fehler einbauen. Also nun zum Klassenreduktionismus. Der Klassenreduktionismus ist sicherlich kein spezifischer Fehler des Leninismus. Schon Marx und Engels hatten im Kommunistischen Manifest postuliert, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei. Andere für die Geschichte charakteristische Kämpfe kamen da nicht vor. Andere Kämpfe, die für essentialistisch gesprochen das Wesen der Geschichte kennzeichnend seien. Und Lenin war da einfach orthodoxer Marxist und vertrat seinerseits die Auffassung, der Klassenkampf sei der Motor, die Triebfeder. Ich würde meinerseits sagen, vielleicht hat die Geschichte tatsächlich nur einen Motor, aber es handelt sich um einen Motor mit Hybridantrieb. Ich würde sagen, die Kämpfe in Sachen von Race und Gender sind für die Geschichte genauso charakteristisch wie die Kämpfe in Sachen Class. Deshalb hatte ich kürzlich unter der Überschrift die Struktur der ganzen alten Scheiße einen Vorschlag unterbreitet. Falls wir hier ein Stück haben, gibt es vielleicht zu den verteilten Bildchen hier noch ein weiteres Bildchen. Marxistinnen und vielleicht auch viele Anarchisten und Anarchistinnen oder vielleicht sogar die bürgerliche Soziologie würde ja so eine Art Klassenpyramide aufmalen. Die bürgerliche Soziologie spricht dann eher von Schichten, aber wir und es wird zwar von Pyramide gesprochen, aber eigentlich haben wir es, wenn wir es genau nehmen, nicht mit einer Pyramide, nicht mit einer dreidimensionalen Figur zu tun, sondern mit einem Dreieck, mit einer zweidimensionalen Figur. Wir haben hier die Schichtung, also oben die Kapitalistin oder wie auch immer genannt, die Oberschicht und dann die Mittelschicht und Unterschicht oder Arbeiterklasse oder was auch immer. Und die zweite Dimension dieser zweidimensionalen Figur ist die Größe der sozialen Gruppen, hier unten halt breiter als da oben. Und mein Vorschlag, den ich machen möchte, ist stattdessen eine tatsächlich dreidimensionale Figur zu nehmen, und zwar einen Würfel. Und gut, das ist jetzt hier, ich kann nicht dreidimensional malen. Und mein Vorschlag wäre, in diesem Würfel die Achsen in der Breite, in der Höhe und in der Tiefe zu verwenden, um die 3 schon genannten unterschiedlichen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse zu symbolisieren, also die Klassenverhältnisse, die Geschlechterverhältnisse, die rassistischen Verhältnisse, und dann auf diesen 3 Achsen die Größen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen eine Rolle spielen, abzubilden. Diese Metapher ist sicherlich noch keine wissenschaftliche Analyse, dieses Würfelbild, sondern eher das, was Frieda eine philosophische Vorarbeit für wirkliche wissenschaftliche Analysen nennt. Und zum Teil finden diese Analysen im Rahmen von Intersektionalitätsstudien ja auch schon längst statt. Trotzdem denke ich, dass dieses Würfelmodell, dieses Achsenmodell vielleicht gegenüber Intersektionalitätsstudien aber auch nochmal einen gewissen Vorteil hat und insofern auch gegenüber einer Weiterentwicklung von Intersektionalitätsstudien einen gewissen philosophischen Vorgriff darstellt, und zwar insofern, als mir scheint, dass viele von den Intersektionalitätsstudien eine gewisse Schlagseite in Richtung des Individuellen und Quantifizierenden haben, dass oftmals die Frage ist, auf einzelne Individuen, die jetzt hier in diesem Würfel irgendwo verteilt sind, zu gucken und zu fragen, ob jetzt diese Achse dieses oder jenes Individuum stärker prägt. Und mein Vorschlag mit dem Achsen wäre, stärker wieder eine strukturelle, eine qualitative Betrachtungsweise in die Diskussion reinzubringen. Mir scheint außerdem, dass am Beispiel des Klassenbegriffs sich aber nicht nur ein Fehler des Leninismus zeigen lässt, sondern auch sich zeigen lässt, dass er verbesserbar ist und dass es lohnt, ihn zu verbessern. Nach Lenins klassischer Definition in dem Text Die große Initiative von 1919 sind Klassen große gesellschaftliche Gruppen, die sich voneinander unterscheiden durch ihren Platz in einem geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion nach ihrem Verhältnis zu den Produktionsmitteln. Mir scheint nun meinerseits richtig zu sein, in der Tat für die Klassen einen spezifischen Akzent auf die Produktionsmittel zu legen. Mir scheint es deshalb auch richtig zu sein, andere große Menschengruppen, die sich ebenfalls voneinander durch die Stellung im Prozess der Produktion unterscheiden, nicht mit Klassen gleichzusetzen. Und damit scheint mir aber mit Lenins Formulierung zum Dritten auch anerkannt zu sein, dass Klassen nicht die einzigen gesellschaftlichen großen Gruppen sind, die sich im Prozess der gesellschaftlichen Produktion voneinander unterscheiden. Denn diese Stellung im geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion lässt sich ja kürzer gefasst auch einfach mit dem Begriff Arbeitsteilung benennen. Und mein Vorschlag wäre also auch die rassistischen Verhältnisse und das patriarchale Geschlechterverhältnis vor allem unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsteilung zu analysieren, was jetzt auch nicht so ein neuer Vorschlag ist, der zumindest in den 70er Jahren, 80er Jahren ja schon mal intensiver diskutiert worden ist, als das dann in den letzten 20 Jahren mit dem dritte Welle Feminismus der Fall war. In diesem Ansatz von der Arbeitsteilung auszugehen und den Gesichtspunkt der Arbeitsteilung als Mittel der Kritik des Klassenreduktionismus zu verwenden, denke ich, können wir uns, und das ist jetzt auch nicht meine originäre Idee, sondern schon früher diskutiert worden, zurückgehen zur deutschen Ideologie von Marx und Engels, wo sie postuliert haben, dass der materialistische Ausgangspunkt, den sie vorschlagen, kein dogmatischer sei, sondern dass sie von der wirklichen Voraussetzung ausgehen, dass die Menschen, damit sie leben können, Lebensmittel bedürfen, dass sie diese Lebensmittel produzieren müssen und dass insofern also die erste geschichtliche Tat, das Grundlegende ist, der Prozess der Erzeugung dieser Mittel zur Bedürfnisbefriedigung und dass sich in diesem geschichtlichen Prozess die gesellschaftlichen Verhältnisse herausbilden, dass wir, und das sagen Marx und Engels in der deutschen Ideologie, auch wenn sie das später in ihren späteren Schriften nicht mehr genauer untersucht haben, dass da die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Familie die erste Teilung der Arbeit war und dass Klassen sich erst später entwickelt haben. Also insofern würde ich sagen, wenn wir von dieser klassischen Klassendefinition von Lenin ausgehen und die Produktionsmittel für den Klassenbegriff reservieren, andererseits anerkennen, dass es auch andere Arbeitsteilungsstrukturen gibt, ist es möglich, sozusagen eine immanente Korrektur des Leninismus und auch des Marxismus vorzunehmen. Und ich würde sagen, indem mit dem Begriff der Arbeitsteilung auch der Materialismus in Analyse von Geschlechterverhältnissen und Rassismus wieder stärker betont wird, ist es nicht nur möglich, den Leninismus zu verbessern, sondern es ist auch lohnt, den Leninismus zu verbessern, weil es eine Korrektur gegenüber Ansätzen bedeutet, die die strukturellen gesellschaftlichen Gruppen in erster Linie als Phänomene der Identität, des Diskurses oder des Selbstverständnisses sehen. Und meine These dazu wäre, dass nicht die Individuen die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft die Individuen konstituiert, worin meiner Überzeugung nach sowohl der Marxismus als auch der Poststrukturalismus als auch die Dekonstruktion drin übereinstimmen. Ich möchte nun abschließend meine vier Ausgangspunkte vorschlagen, wie folgt zusammenzubringen. Der wirkliche Leninismus, also der Leninismus, der sich in diesen erwähnten kleinen leninistischen Gruppen verkörpert und nicht der wahre, ideale Leninismus, den ich mir am Schreibtisch ausdenke, unterlässt es auf einer grundlegenden Ebene, also über Positionsbestimmung in Tagespolitik hinaus, das zu leisten, was Lenin forderte, nämlich eine konkrete Analyse konkreter Situationen. Stattdessen meinen diese Gruppen mit Lenins Imperialismus-Schrift, mit der These, dass der Imperialismus das höchste Stadium des Imperialismus sei, schon eine solche Analyse parat zu haben, und die trotzkistische Vierte und Internationale hatte mit ihrem Gründungsmanifest von 1938 den Akzent noch stärker in diese Richtung gesetzt. Der Titel war damals Der Todeskampf des Kapitalismus und die Aufgaben der Vierten Internationale. Und seitdem wird von vielen Linken immer wieder die Krise des Kapitalismus, sein Zusammenbruch, sein allerletztes Stadium beschworen, und bisher lebt er immer noch. Des Weiteren charakterisiert diese Gruppen eine je eigentümliche Mischung zwischen Nichtwahrnehmen des Endes des Fordismus und einem Wunsch nach Rückkehr zum Fordismus, meist gepaart mit einem Nichtverstehen der ganzen Post-68er neuen linken Theoriebildung. Die leninistischen Kritiken am Feminismus, an Queer Theory, an postmoderne Dekonstruktion beruht zumeist auf angelesenem Viertelwissen aus dritter Hand. Und das, was Frieda als paradoxe Wunscherfüllung der Wünsche der 68er-Bewegung analysierte, wird von diesen Gruppen als wirkliche Wunscherfüllung verstanden und dann zum Anlass genommen, diese teilweise Konvergenz von Neoliberalismus und Feminismus, von Queerszene, Feminismus und Queer-Theorie zu einem politischen oder sogar moralischen Vorwurf zu machen. Demgegen, und dass sie die Sache so sehen, liegt daran, weil sie Herrschaft und Ausbeutung nur auf der Ebene, der Klassenebene sehen, und dass sie darüber hinaus zwar die Frauenfrage, wie die meisten von diesen Gruppen noch sagen, als bloße Unterdrückung von Frauen, was irgendwie was anderes ist als Herrschaft und Ausbeutung, dass sie Unterdrückung von Schwarzen, von Migranten, dass sie Unterdrückung von Schwulen und Lesben zwar thematisieren, dass sie aber das, was sie Unterdrückung nennen, aus der strukturellen Ebene von Herrschaft und Ausbeutung, die sie wiederum auf Klassen reduzieren, ableiten und deshalb diese Kämpfe den Klassenkämpfen unterordnen und deshalb diese teilweise Konvergenz oder das Interesse, was auch Teile der herrschenden Klassen an einer Modernisierung der Geschlechterverhältnisse beispielsweise haben, dann zu einem diskreditierenden moralischen Vorwurf machen. Das Dritte, was diese wirklichen leninistischen Gruppen kennzeichnet, ist meines Erachtens eine Preisgabe der Wissenschaftlichkeit des historischen Materialismus und eine Ideologisierung des dialektischen Materialismus, also das schon erwähnte Unterlassen der konkreten Analyse konkreter Situationen, oder anders gesagt, es ist die Preisgabe der Einsicht von Lenin, dass Marx und Engels nur die Fundamente gelegt haben und das würde ich jetzt hinzufügen, dass aber auch Lenin, Trotzki und Mao in Sachen eines Baues einer Gesellschaftsanalyse, die nicht nur Klassenanalyse ist und im Sinne eines Kampfes für die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse kaum über das Erdgeschoss hinausgekommen sind. Diese leninistischen Gruppen haben die Worte ihres Meisters, der auch einer meiner Meisterin ist, dass die wissenschaftliche Erforschung des Imperialismus, wie die Wissenschaft überhaupt endlos ist, vergessen. Und mit dieser leninistischen Aufforderung zum wissenschaftlichen Selbertun, das Selbertun spielt ja auch eine große Rolle in Friedas radikaler Philosophie, möchte ich meinen kleinen Kommentar zu radikaler Philosophie heute beenden. Es wären noch 8 Minuten für Einwände, Nachfragen.
Warum hast du dieses dritte Modell gewählt? Weil ich finde, das reduziert letztendlich in der Unterdrückungsform ja auch diese drei, die im Moment oder in den heutigen Diskursen dominant sind. Aber ich finde, eigentlich hat genau dieser Forschungsansatz ja die Offenheit gebracht, zum Beispiel auch Handicaps in den Fokus zu nehmen oder sowas. Und ich finde, durch dieses dritte Modell wird genau das wieder zunichte gemacht.
Weil ich, glaube ich, sagen würde, dass das, was ich am Marxismus in Bezug darauf, wie er das Verhältnis von Geschlechter- und Klassenverhältnissen denkt, kritisiere, in Bezug auf die ganzen anderen Diskriminierungen, die noch thematisiert werden und zu Recht thematisiert werden und auch zu Recht bekämpft werden, teilweise teilen würde. Also ich würde beispielsweise sagen, dass die Sache mit den Handicaps, also Ableism, wie dann in der Terminologie heißt, das darf zusammenkommen oder dass da drin tatsächlich eine große Rolle kapitalistische Effizienzkriterien eine Rolle spielen. Ich würde außerdem sagen, dass Homophobie und Transphobie tatsächlich Nebenwidersprüche, wenn wir jetzt diese klassische marxistische Terminologie aufgreifen wollen, des Patriarchats sind und dass sie nicht auf der Ebene von Arbeitsteilung die gleiche strukturelle den gleichen strukturellen Charakter haben wie das Geschlechterverhältnis, weil zwischen heterosexuellen und schwulen Männern, zwischen heterosexuellen Frauen und lesbischen Frauen gibt es in der Regel keine großen Arbeitsteilungsunterschiede, sondern das, was in diesem Bereich stattfindet, funktioniert auf anderen Ebenen. Und insofern scheint mir, wenn wir dieses Arbeitsteilungskriterium nehmen, es berechtigt zu sein, zu sagen, es gibt drei Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse und es gibt eine große Anzahl von Diskriminierungsformen.
Ich weiß nicht, ob ich mich da verhört habe, aber zum Schluss Ihrer Ausführung haben Sie darauf hingewiesen, dass sozusagen im Zuge einer Novellierung oder einer Verbesserung oder eines Ausschöpfen von noch vorhandenen Potenzials des Leninismus, das heißt also im Sinne einer Verbesserung und Anpassung des Leninismus an die heutigen Zeitläufe oder wie auch immer, dass das also sozusagen ein Geschäft ist, was sozusagen vielleicht gar nicht mehr so an ein Ende kommt, so, ich weiß nicht, ob ich mich da verwirrt habe, als eine Art Endlosgeschäft.
Ja.
Ja? Das macht einen natürlich ein bisschen irgendwo skeptisch und pessimistisch. Nicht? Letztendlich Befreiung oder sagen wir das Hinstreben, Philosophie ganz allgemein. Ich meine, wenn man sozusagen die Definition des philosophischen Betätigung nimmt, dann heißt es die Freiheit und nicht die Freiheit, die Wahrheit zu suchen. Das ist erstmal so dieses Schlagwort, das schmeiße ich erstmal so hier hin. Und das heißt, es muss einen Zielpunkt geben, der alles trägt. Nicht? Ein Fluchtpunkt, auf den sozusagen das Bild hinläuft. Und das würde ich ja dann hier vermissen. Ja? Wenn also die Befreiung der Menschheit, wie auch immer, sozusagen das Nonplusultra der Geschichte sein soll oder einer menschlichen Betätigung, dann muss es doch irgendwie auch eine Möglichkeit geben, dorthin zu gelangen. Aber wenn Sie schon sagen, nicht wahr? Also wie kommt man nur so von einer schlechteren Form zu einer besseren Form, die aber nie die ideale Form sein wird, nicht wahr? Das heißt, dann ist das so eine Art Annäherung, nicht wahr, an eine Grenze oder an einen Grenzwert. Da, man denkt da gleich an die Differentialrechnung. Der Grenzwert wird zwar nie erreicht, man kommt immer näher, aber man schafft es nicht. Das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit.
Ja, meine Antwort darauf wäre, glaube ich, dass ich an dem Kommunismus, also einer Gesellschaft ohne Herrschaft und ohne Ausbeutung und ohne Staat, also da konvergieren ja Marxismus und sogar Leninismus mit dem Anarchismus, festhalten würde, dass ich aber nicht glaube, dass eine kommunistische Gesellschaft eine Gesellschaft ist, in der sich nichts mehr verändert und deshalb auch nichts mehr neu zu erkennen ist. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, auch eine kommunistische Gesellschaft ist keine Gesellschaft ohne Widersprüche. Die Widersprüche sind vielleicht nicht mehr strukturell zwischen gesellschaftlichen Gruppen, aber das Problem des Ausgleiches individueller Präferenzen zwischen mehr Arbeiten oder mehr Konsum oder vielmehr weniger Arbeiten und mehr Freizeit oder mehr Konsum, das sind ja alles Sachen, die weiterhin ausgehandelt werden müssen. Und insofern würde ich sagen, dass sowohl die Politik im Kommunismus nicht zu Ende ist, weil diese unterschiedlichen Interessen zwischen den Individuen weiterhin auf nichtherrschaftliche Weise ausgehandelt werden müssen oder dann in Zukunft auf nichtherrschaftliche Weise ausgehandelt werden müssen, während sie bisher herrschaftlich entschieden werden, und dass auch die Serie der Erkenntnisprozesse nicht zu Ende ist und deshalb auch die wissenschaftliche Theorie immer verbessert werden muss, auch unter dem Gesichtspunkt, den Frieda in der ersten Vorlesung angesprochen hat, dass das Analysieren ja auch eine Arbeit ist, die eine gewisse Zeit ist und deshalb sie eigentlich schon immer die Analyse erst fertig ist, wenn die Situation schon wieder vorbei ist.
Ich habe mal genau zu dem Problem, habe ich mal so mit so ein bisschen Koketterie gesagt, dass diese Gesellschaft eben doppelt frei wäre und zwar frei auch noch von der Illusion der Veränderung. Man hätte sich sozusagen auch von dieser Illusion der Veränderung das, was tatsächlich nah an Stillstand wäre, natürlich befreit, wo es keine Referenz mehr gibt. Und könnte das insofern auch gelassen hinnehmen, sozusagen. Auch in der Hinsicht befreit.
Ich würde mal interessieren, wie würde die Frage der Religion geklärt werden? Geht da Lenin auch eigentlich drauf ein? Ich kenne das nicht so.
Ich glaube, Lenin knüpfte da an die Position, die Bebel, glaube ich, formuliert hatte, an das die kommunistische Partei als Partei und der Marxismus als Theorie atheistisch sind, aber dass ansonsten das Privatsache ist.
Ich meine, das ist auch eine Gefahr. Das kann man das ja nicht direkt, aber man sieht ja, was passiert, aber der Religion ist auch eine Gefahr.
Die soll er ansterben.
Zur Intelligenz. Also ich glaube, dass alle Leute die gleiche Intelligenz haben, sondern Dummheit ist tatsächlich was produziert wird durch bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, in denen man dann sozusagen ja so ausgestellt wird.
Ja, dann vielen Dank fürs Kommen, trotz des schönen Wetters.